Stippvisite. Rezeptfreie Ideen für die Gesundheitswelt von morgen.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Podcasts Stippvisite. Mein Name ist Markus Meyer und mit mir ist hier heute die Anja Bonelli. Hallo Anja.
Hi, danke für die Einladung.
Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Ja, Anja ist Expertin für künstliche Intelligenz und vielleicht wirst du dich mal ganz kurz vorstellen.
Mein Name ist Anja Bonelli, wie es schon gesagt wurde. Ich bin 39 Jahre alt und beschäftige mich seit über 10 Jahren mit der künstlichen Intelligenz. Im Allgemeinen und vielen besonderen Themen darunter, unter anderem Chatbot, wie der im Einsatz ist. Und was man damit alles so Schönes machen kann. Ich komme nicht aus der wissenschaftlichen Forschung, sondern eher nutze die wissenschaftlichen Erkenntnisse, um die in die Praxis umzusetzen. Das ist das, was mir Spaß macht. Sprich, ich baue Produkte. Ja, das mache ich seit über 10 Jahren. Da sind noch ein paar Produkte entstanden, die durchaus auch größer geworden sind. Das größte Produkt darunter ist mittlerweile in 42 Ländern und in 26 Sprachen im Einsatz.
Prima. Ja, künstliche Intelligenz ist ja ein großes Thema, aber eigentlich schon eine relativ alte Technologie eigentlich, was ja auf dem wissenschaftlichen Bereich auch schon lange erforscht wird. Warum sehen wir denn gerade jetzt zurzeit viele Entwicklungen, insbesondere im Gesundheitsbereich?
Die Branche ist durchaus ein wenig älter und deswegen fängt jetzt erst so richtig die Entwicklung in dem Bereich an. Es ist eine typische Branche, die eher ein Latecomer ist und nicht einer der ersten, die auf neue Technologien aufspringen. Das ist sicherlich der Hauptgrund. Ein weiterer Grund ist, dass die Branche sehr stark reguliert ist und durch die Regularien, die aus verschiedener Ecke kommen, nicht nur das, was man im ersten Moment vermutet, ist die Branche sehr eingeschränkt in ihren Möglichkeiten, was Innovation betrifft. Und auch das hat dazu geführt, um es genauer zu sagen, dass genau solche hochinnovativen Themen dort erst später hochgekommen sind.
Welche Einsatzmöglichkeiten, Anwendungsbereiche siehst du denn so speziell auch für Chatbots im Gesundheits- und Medizinbereich?
Oh, das ist richtig viel, weil letztendlich die Kommunikationshilfen und nichts anderes sind Chatbots oder das, was die AI darstellen kann, folgen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und die ist bekanntermaßen in dem Bereich irrelang. Ja, das fängt an bei, wie man Produkte oder in dem Falle Medikamente benötigt, welche Zielgruppen dafür benötigt werden, was für Daten dafür benötigt werden, wie mit diesen Daten gearbeitet wird. Das geht dann weiter über, wie Medikamente mit welchen Fallszenarien entwickelt werden können, in die Logistik hinein, in die Kommunikation mit dem Endkunden, in die Kommunikationskette, die zwischen Mediziner und Endkunde stattfindet, aber auch zwischen Mediziner und Arzt. Also das heißt, diese Möglichkeit ist unfassbar groß und deutlich umfangreicher, als wir das zum Beispiel vom Retail her kennen.
Mhm. Was macht denn für dich eigentlich so einen guten Chatbot aus? Welche Eigenschaften muss er denn mitbringen? Was sind so die technischen Anforderungen?
Ein guter Chatbot muss erstmal gut bedient werden können. Das heißt, das UI, das UX muss richtig funktionieren, muss Spaß machen, sowohl für den Endanwender als auch für denjenigen, der den Chatbot in den Einsatz nimmt. Und das ist meistens auch etwas, was ein bisschen vernachlässigt wird. Dann von den technischen Anforderungen her mag ich es total gern, wenn ein Chatbot peerfähig ist. Das heißt, dass man mit einem Menschen zusammen diesen Chatbot betreiben kann. Soll heißen, der Endkunde, der Konsument, der letztendlich mit dem Chatbot redet, der merkt davon nichts. Aber an der anderen Seite sitzt ein Agent zusammen mit dem Chatbot und der Chatbot hilft ihm zum Beispiel Next Best Actions, also was ist als nächstes zu tun, zu skizzieren, aufzuzeigen. Oder der Chatbot steigt an einem bestimmten Punkt des Gesprächs aus und übergibt dann an den Agenten, weil hier einfach ein Spezialwissen notwendig ist. Was ich auch wichtig finde, ist, dass so ein Chatbot über verschiedene Kanäle parallel eingesetzt werden kann. Also ich habe zum Beispiel den gleichen Chatbot, der auf Facebook unterwegs ist, genau wie per Mail, im Zweifel sogar derjenige, der auch am Telefon noch rangeht. Das hat gewisse Vorteile, weil auch hier wieder die User Experience, also das Erlebnis beim Kunden, eindeutiger wird. Und das finde ich sehr angenehm, insbesondere wenn an dem Chatbot hinten noch ein bisschen künstliche Intelligenz dran steckt. Das hat dann einfach den Vorteil, dass der Chatbot über alle Kanäle mitlernen kann und lernt und dementsprechend das Kundenerlebnis über verschiedene Kanäle dann auch ja gleich bleibt. Was ist noch wichtig? Lernfähig, habe ich schon gesagt. Was ich auch schön finde, ist, wenn er kontextfähig ist, also er versteht ähnliche Bereiche oder versteht, dass bestimmte Kontexte sich nicht miteinander berühren. Und das Letzte ist, dass er analysefähig ist. Also auch hier wieder Analysen zu fahren und Entscheidungen treffen zu können und dementsprechend anders zu agieren und reagieren.
Du hast gerade die Peer-Fähigkeit auch angesprochen, gerade im Gesundheitsbereich, wenn man jetzt über Beratung von Patienten nachdenkt, ist ja auch das menschliche Verhältnis ein wichtiger Faktor, das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Wie siehst du das? Wie wird sich das durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz vielleicht auch in Zukunft verschieben?
Wir haben da jetzt erste Modelle schon bei uns laufen, in meiner neuen Funktion, dass wir den Apotheker selbst die Möglichkeit geben, als Beispiel, auf bestimmte Fragestellungen, die er in der Apotheke keine Antwort bekommen kann, also weil er es einfach noch nicht weiß, hat er jetzt momentan noch die Möglichkeit, andere Apotheker zu fragen. Aber auch da werden bestimmte Fragestellungen, die sind halt einfach zum ersten Mal da oder die sind so schnell nicht beantwortbar von anderen Apothekern oder eben von Spezialisten. Und da setzen wir auch hier schon auf künstliche Intelligenz mit Chatbots, um den Apothekern schnellere Antworten zu liefern, die auch validiert sind. Und das ist ein sehr einfaches Beispiel, wie man sowohl ein Chatbot als auch eine künstliche Intelligenz sinnvoll und einfach einsetzen kann.
Mhm. Im medizinischen Bereich ist ja auch immer, was du eingangs auch gesagt hast, die Regulierung ein wichtiges Thema. Mhm. Was ist deine Meinung? Sollten Therapien, Diagnosemittel, die in Zukunft basieren auf künstlicher Intelligenz, reguliert werden? Und inwieweit greifend sollte diese Regulierung sein?
Unbedingt regulieren. Normalerweise bin ich kein Fan von Regularien. In dem Falle sehe ich es tatsächlich anders. Ich sehe sie als notwendig an und ich glaube sogar, dass eine Selbstverpflichtung, wie wir das von der Journalismus zum Beispiel kennen, möglicherweise noch nicht ausreichend ist. Warum? Wenn wir uns momentan anschauen, wo es Probleme im Netz gibt, gehen 90% aller sicherheitsrelevanten Ereignisse auf Chatbots zurück. Das klingt erstmal so wow und das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ist tatsächlich so, weil Chatbots werden ja in unterschiedlichem Maße eingesetzt. Also man hat zum Beispiel Köder, das kann man auch Phishing nennen, ja, bitte gib mir deine Kreditkartendaten. Es gibt die Möglichkeit, dass Chatbots als Hacking-Tool eingesetzt werden, als klassischer Dieb, also der bewusst Sachen stiehlt, oder eben auch als Imitator, ja. Ich bin Ihre Tante, bitte melden Sie sich bei mir. Ich wollte Ihnen 10.000 Euro schenken. Also das heißt, momentan haben wir da ziemlich viele Probleme da draußen, die zum großen Teil noch nicht reguliert werden. Man sieht es ja auch in der politischen Landschaft, da kennt man ja auch viele Beispiele, was mit Chatbots angestellt werden kann, insbesondere zum Beispiel auf Twitter. Und das finde ich schwierig. Deswegen, ich bin dafür.
Okay. Glaubst du, dass es in der Zukunft auch Anwendungsfälle in dem Bereich, in dem du jetzt unterwegs bist, für künstliche Intelligenz gibt, im Bereich Medikamentenmanagement, im Bereich Therapieabstimmung?
Unbedingt. Forschungsaktivität basiert meist auf einer Interaktivität mit Daten. Ja, das war schon immer so, das wird immerhin so bleiben. Und nichts anderes ist KI oder AI. Insofern macht es Sinn, da AI einzusetzen, aber da komme ich auch wieder auf das Regulativ zurück. Wir haben noch viele Bereiche, wo die ethischen Grundlagen noch nicht geklärt sind. Oder zum Beispiel auch, wenn wir eine KI oder AI entwickeln, wie die entwickelt wird. Da kann momentan noch jeder machen, was er möchte. Und dann kann es eben passieren, dass so eine AI dann ausbüchst, dass sie nicht mehr das tut, was der Gründer der AI damit wirklich wollte. Das ist jetzt ein paar Mal passiert. Wir haben das bei Microsoft erlebt. Da ist auf einmal ein Chatbot mit einer AI hinten dran ein bisschen rechtsradikal geworden. Und das sind Sachen, die müssen erst geklärt werden. Es müssen ethische Grundlagen geklärt werden. Das heißt, was ist wichtig? Was kommt an erster Stelle? Wir kennen hier die Beispiele auch mit den selbstfahrenden Autos. Ja, wen dürfen die überfahren und wen nicht? Das sind letztendlich ethische Fragen und keine technischen Fragen mehr. Und deshalb bin ich der Meinung, dass AI im Moment nur in regulierten Phasen eingesetzt werden sollte, bis diese Fragen geklärt sind. Oder man sagt, okay, wir haben eine AI-Möglichkeit, wir würden die gerne einsetzen, aber wir sehen das eher in einem Art Play-Modus oder Sandbox-Mode, so dass man sagt, okay, wir lernen daran, an den Ergebnissen und an den Ereignissen, die dadurch passieren, aber wir wenden sie nicht an. Das fände ich total wichtig. Momentan wird schon relativ viel AI eingesetzt, so im medizinischen Sektor. Da gibt es Forschungsversuche, aber auch erste Feldversuche. Bestes Beispiel sind humanbasierte Studien, sind sehr häufig in Medikamententests notwendig, logischerweise, und sind natürlich stark risikobehaftet, insbesondere für die Menschen. Und hier könnten das durch In-Silico-Tests ersetzt werden. Das ist natürlich ein wunderbares Feld. Alternativ Studiendesigns einfach zu simulieren. Was passiert, wenn? Dafür sind riesengroße Daten notwendig. Momentan werden die Daten zum Teil qua händisch erzeugt. Und das könnte man natürlich mit einer künstlichen Intelligenz deutlich entspannter lösen und wird in Teilen auch schon gelöst. Ja, anderes Beispiel, was bei uns wieder insbesondere der Fall ist, Optimierung der Lieferlogistik. Da gibt es großartige Möglichkeiten, weil die Komplexität dahinter ist deutlich weit über das hinaus, was wir von Amazon kennen. Ja? Amazon ist als Beispiel für uns immer das Ding in Lieferlogistik. Dann müssen Sie mal zu einem Logistiker der Apotheken gehen. Dann wissen Sie, was wirklich Lieferlogistik bedeutet. Da geht es um 3-Stunden-Fenster, da geht es um jedes Medikament, hat andere Berechtigungen, braucht andere Bedingungen, wie es gelagert wird und alles Mögliche. Das sind wirklich Sachen, da ist viel Luft nach oben.
Mhm. Ja, ich glaube, gerade im Zusammenhang auch mit Gentherapien, wo man wirklich dann auch Lebendzellen transportieren muss, eine sehr spannende Herausforderung, die wir haben. Jetzt ist gerade in Europa, denke ich, auch eine gewisse auch Angst vor vielleicht dem Thema künstliche Intelligenz und eine gewisse Reserviertheit gegenüber solchen Technologien vorhanden. Wie denkst du, sollten sich Unternehmen solchen vielleicht auch begründeten Vorurteilen oder Ressentiments gegenüber positionieren? Wie sollte man als Medizintechnikunternehmen oder als Pharmaunternehmen den Einsatz von künstlicher Intelligenz da auch den Konsumenten, den Patienten gegenüber präsentieren?
Ich habe festgestellt, ich komme ja aus dem IT-Bereich, bin jetzt in den Healthcare-Bereich gewechselt, dass die Branche immer noch eine große fehlende Bereitschaft hat, diese Technologien zu nutzen und auch das ganze agile Mindset, digitale Mindset darum, dass das zum Teil einfach noch überhaupt nicht vorhanden ist. Das fand ich spannend, weil grundsätzlich das, was in der Branche passiert, ideal dazu passt, aufgrund der Komplexität der Branche und auch der vielen, vielen verschiedenen Regularien, die bei sowas mit berücksichtigt werden können. Wenn ich mir dagegen die medizinische Forschung anschaue, dann sehe ich, dass es da schon ganz anders läuft, dass da wirklich ein digitales Mindset da ist, wo dann dazu auch gehört, ich probiere KI aus und die Möglichkeiten, die dazugehören. Da gibt es ein großes Gap und auch teilweise in Firmen, ja, wenn man sich einzelne Firmen, die ein relativ großes Spektrum abbilden von Dienstleistungen oder Waren, dann sieht man das selbst dort schon. Und die regularischen Standards sind schon lange kein Grund mehr, weil die Revisionssicherheit auch bei diesen Methoden gegeben ist. Insbesondere, wenn man da noch ein bisschen mit Blockchain arbeiten würde. Dadurch kann man natürlich auch bei einer KI hinterlegen. Und dadurch kann man nicht mehr sagen, es entspricht eventuell nicht unserem juristischen Verständnis davon, dass wir das sinnhaft abbilden können. Beispiel für mich, wir haben in unsere Teams einen Datenschützer als auch einen Anwalt mit reingezogen. Die arbeiten im agilen Team mit. Das war für die eine leichte Umstellung von der Arbeitsweise und auch von der Geschwindigkeit, wie Produkte entstehen. Aber beide finden es großartig. Und wir finden es großartig, weil wir direktes Feedback zu all unseren Aktivitäten bekommen, sowohl eben aus juristischer Sicht als auch aus datenschutzrelevanter Sicht. Und das brauchen wir auch. Die zwei brauchen wir tief und viel, weil neben diesen klassischen Faktoren, an die man sofort denkt, die digitalen Besonderheiten, also sowas wie Verschlüsselungstechnologien oder Ähnliches, haben wir dann auch noch regulatorische Spezialitäten und die einmal in Richtung Wirtschaft, weil es in der Regel sich um Oligopole handelt, also große Firmen, die nicht einfach alles machen dürfen. Und dann natürlich noch das Branchenspezifische, sprich Pharma, Sicherheit und alles, was dazu gehört.
Ja, dann sind wir, glaube ich, auch für heute schon durch. Herzlichen Dank, Anja, für deinen spannenden Beitrag und deine Ideen und Meinungen. Und bis zum nächsten Mal beim Podcast.
Das war Stippvisite. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch auf unserer nächsten Stippvisite begleiten. Alle Folgen und weitere Infos finden Sie unter ptc.com/Stippvisite.